Ja, das war eigentlich schon alles, was man zu Arrays wissen muss. Ne, da ist also entscheidend, dieser Zugriff auf die einzelnen Komponenten durch eine geschickte Adressfunktion zu realisieren. Na, bei Records hat man diese Möglichkeit nicht, weil Records sind ja eben inhomogene Produkte, ja, also die inhomogene Aggregation. Da hat man nicht die Möglichkeit, eben auf die einzelnen Teilobjekte, die Bestandteile so schön zuzugreifen, weil jeder Bestandteil eben eine ganz unterschiedliche Größe haben kann. Und wenn wir so eine allgemeine Definition haben hier, Typ T, ja, mit den einzelnen Komponenten T1 bis Tn, der Typen Groß T1 bis Groß Tn, dann muss ich eben, müssen Sie sich vorstellen, dass praktisch diese ganzen Daten einfach kompakt hintereinander weg im Speicher abgelegt werden. Ja, entsprechend des Platzes, den die einzelnen Objekte benötigen. Ja, und wenn für Objekte des Datentyps Groß T1 meinetwegen C1 Speicherzellen erforderlich sind und für T2 C2 und so weiter, ne, bis für Tn Cn, dann müssen Sie also, wenn Sie auf das Objekt Ti zugreifen wollen, ne, alle vorhergehenden Speicherzellen überspringen. Ja, also Sie haben wieder eine Startadresse A0 und überspringen dann den Block, der für T1 reserviert ist, und den Block, der für T2 reserviert ist, und den Block, der für Ti-1 reserviert ist. Und dann direkt danach fängt Ihr gesuchtes Objekt Ti an. Ja, und dementsprechend sehen Sie da unten diese Location-Funktion, ja, die praktisch A0 plus C1 bis und plus Ci-1 berechnet. Und der Platzbedarf ist jetzt genau dieses jeweilige Ci. Ne, so viel Zellen, Ci-Zellen nimmt jetzt ein Element vom Datentyp Ti in Anspruch. Und diese einzelnen Cis, die sind natürlich jetzt berechenbar. Das heißt, die Maschine kann also jeden Zugriff auf so eine Rekordkomponente direkt auswerten. Na, sie weiß genau, dieses Stück Rekordkomponente braucht so viel Zellen, so viel Zellen. Das heißt, immer wenn Sie auf so eine Rekordkomponente zugreifen, in der Form a.ti, ne, erinnern sich, dann kann die Maschine diesen Ausdruck a.ti direkt umsetzen in einen Zugriff direkt berechnen durch eine Konstante und praktisch diesen Zugriff exakt dann darstellen, sodass Sie genau mit einer Operation an die entsprechende Speicherstelle hinkommen, wo Ihr Objekt beginnt. Und man nennt diese CIs, die nennt man auch Offsets. Falls Ihnen der Begriff mal irgendwie untertaucht, ne, also die sogenannten Offsets, die ja, Verschiebungsfaktoren gewissermaßen. Ne. Hier haben wir das Ganze nochmal dargestellt, also die Implementierung von Records. Ne, Sie haben den linearen Speicher. Da haben Sie das Objekt, die Anfangsadresse A0. Und jetzt sind Ihre Objekte da einfach in dem Speicher so untergebracht. Und die Maschine muss nur eine Wertetabelle behalten. Das heißt, sie muss sich merken, wenn ein Zugriff auf das Objekt Ti erfolgt, ja, dann schaue ich in meiner Zugriffstabelle nach. Ti, dazu gehört der Offset C1 plus C2 plus und so weiter plus Ci-1. Und auf diese Tabelle schaut sie dann jedes Mal rein, wenn sie also diesen Zugriff durchführen in ihrem Programm. Ja, und diese Tabelle wird aber nur während der Compile-Zeit benutzt, um sozusagen die Werte auszurechnen, ja, und die Werte einzusetzen. Wenn Sie das übersetzte Programm haben, da sind dann schon die endgültigen Werte entsprechend dieser Tabelle passend eingesetzt an die korrekten Stellen. Ja, bei Records ist also die Implementierung auch relativ einfach. Gleich zum nächsten Typ. Na, da haben wir die Mengen. Implementierung von Mengen. Wir haben in unserer Sprache FUN den allgemeinen Typ gehabt, Typ D, ne? Und da konnten wir für einen beliebigen Typ D' die Potenzmenge bilden und in D dann festhalten. Und bei der Implementierung, da ist man natürlich viel, viel anspruchsloser, ne? Die Implementierung erlaubt es im Allgemeinen nicht, dass Sie beliebige Datentypen D' verwenden, sondern Sie müssen in der Regel endliche D' nehmen. Und meist sogar noch ziemlich kleinendlich, also D' der Größe, ja, meist Zweierpotenz 255 zum Beispiel, ne, da dürfen Sie also in D' nicht mehr als 255 Elemente haben und dann können Sie darüber eine Potenzmenge bilden. Na, vielleicht auch mal irgendwie 2 hoch 16, dann ist es schon deutlich mehr. Aber insgesamt sind die Basiswertmengen meist relativ klein. Und die Standardimplementierung, die man in Computern vorfindet, die beruht darauf, dass man eine sogenannte charakteristische Funktion bestimmt. Wenn Sie jetzt endlich viele Werte haben, dann können Sie praktisch einen Bitstring aufbauen, ne? Und jeder Eintrag in den Bitstring gibt Ihnen die Information, ob das zugehörige Element in der Menge drin ist oder nicht. Ja, Sie realisieren praktisch die charakteristische Funktion, die Ihnen für einen Wert x die Information gibt, 1, also es ist drin in der Menge, die ich jetzt da als Teilmenge gebildet habe, der Grundmenge d', oder es ist nicht drin. Ja, und im endlichen Fall können Sie nämlich gerade diese charakteristische Funktion durch so einen Bitstring darstellen. Na, Sie merken sich einfach, meinetwegen, da schauen Sie da unten auf das Beispiel, ne, wir haben also die Menge aller Teilmengen der Grundmenge 1 bis 10 und Sie merken sich einfach, mein erstes Bit signalisiert die Information, die 1 ist in der Menge oder nicht. Na, mein zweites, die 2 ist in der Menge oder nicht, und mein zehntes, die 10 ist in der Menge oder nicht. Ja, und dann können Sie also aus jedem Bitstring unmittelbar ablesen, na, dieses und jenes Objekt ist in der Menge und dieses oder jenes Objekt ist nicht in der Menge. Das heißt, die einzelnen Werte der charakteristischen Funktion, na, die aussagt, ein Element ist in der Menge oder nicht, werden jetzt durch so einen Bitstring dargestellt. Und solche Bitstrings sind ja auch eben ganz wunderbar geeignet. Ne? Der Computer arbeitet immer mit Bitstrings, folglich finden Sie da genau die Struktur vor, die Sie sich eigentlich wünschen. Ne? Der Computer kann idealerweise diese Zahlenfolgen eben darstellen. Na, unten in dem Beispiel haben wir jetzt 1, 3, 4, 7. Ne? Und das bedeutet eben hier, ne, die 1 ist in M, ne? Oder hier die 2 ist nicht in M, die 3 ist in M, die 4 ist in M, und so weiter, die 5 ist nicht in M. Ja, und so geht's einfach weiter, so können Sie also praktisch solche Bitstrings interpretieren. Das Schöne ist jetzt, dass Sie bei solchen Mengen dann auch die Mengenoperationen natürlich sehr einfach haben. Das heißt, da kommt es der Maschinenimplementierung entgegen, dass Sie nämlich, wenn Sie Bitstrings haben, die Mengenoperationen einfach durch Boolsche Operationen ersetzen können. Also die Mengenoperation oder und Negation besteht jetzt einfach darin, dass Sie auf den entsprechenden Bitstrings die entsprechenden Boolschen Operationen, die dazugehören, dann stellenweise anwenden. Also die Vereinigung ist nichts anderes als die stellenweise Oder-Funktion. Ja, jetzt haben Sie einen Bitstring für die eine Menge und einen Bitstring für die andere Menge. Ja, und jetzt machen Sie die Oder-Funktion über diese Bitstrings und das Ergebnis ist die Vereinigung der beiden Mengen, die Sie ursprünglich gehabt haben. Ne? Oder die stellenweise Unfunktion für den Durchschnitt oder die stellenweise Negation fürs Komplement. Ja? Also hier nochmal kurz zurück, da unten auf die 1, 0, 1, 1. Ne? Wenn Sie zum Beispiel das Komplement ändern wollen, die Komplementmenge haben wollen, ne? Dann ist in der Komplementmenge ja die 1 nicht mehr drin. Ne? Also steht da dann die 0, wenn Sie das Komplement bilden. Na, die 2 ist drin, weil sie war vorher nicht drin, also die 1. Das heißt, Sie vertauschen Nullen und Einsen und kriegen dann automatisch die entsprechende Komplementmenge. Ja, und die Elementabfrage, da brauchen Sie nur an die ite Stelle zu schauen in dem Bitstring und dann kriegen Sie gleich die Information, das Element ist drin oder ist es nicht drin. Also Mengenoperationen lassen sich wunderbar implementieren, auf Rechnern, ne, weil für die ganzen Operationen ja auch effiziente Operationen schon zur Verfügung stehen. Ne. Der Prozessor kann in der Regel schon End- und OR-Operationen auf solchen Bitstrings durchführen, sodass Sie solche Mengenoperationen praktisch in einem Takt dann auch ausführen können. Ja, das waren die Mengen. Jetzt gehen wir zu einer weiteren Operation über. Wir schauen uns mal die Parameterübergabe an. Ja, also wie realisiert ein Rechner Parameterübergabe? Und da kennen wir die zwei Varianten. Wir kennen Call by Value, ne, und Call by Reference. Also die Übergabe von Werten und die Übergabe von Bezeichnern eigentlich. Ja. Und bei der Übergabe von Werten ist es ja so, ne, Sie haben also eine Funktion und Sie rufen die auf mit dem aktuellen Parameter, dann wird einfach dieser aktuelle Parameter, davon wird eine Kopie angelegt, die Kopie wird mit dem formalen Parameter identifiziert und dann arbeiten Sie, wenn Sie mit dem formalen Parameter arbeiten, immer auf dieser Kopie. Ja, und genau das ist hier dargestellt in dem Bild. Also x ist aktueller, a ist formaler Parameter. Und der Rechner macht jetzt nichts anderes. Er schaut sich Ihren aktuellen Parameter an. Wenn das ein Ausdruck ist, dann muss er den erst auswerten und dann arbeitet er mit dem Wert weiter. Oder wenn es irgendwie eine Variable ist, ne, dann nimmt er halt die Variable. Auf jeden Fall legt er eine Kopie an irgendeine Stelle im Speicher und identifiziert diese Kopie mit dem Bezeichner, den der formale Parameter trägt. Also A hier in diesem Fall. Das ist eigentlich keine Kunst, ne, das macht der Rechner leicht. Man selber muss ein bisschen noch ein Auge drauf halten, denn ein Problem ergibt sich natürlich bei der Kopierung, wenn Sie große Arrays haben oder überhaupt große Parameter. Ja, also hier wird wirklich eine physikalische Kopie angelegt. Ne? Das heißt, wenn Sie ein großes Array, 10 mal 10, meinetwegen ein Zehntausender Array, als Parameter übergeben, ja, oder irgendeine große Liste oder irgendwie solche Dinge, ne, dann eine große Linksequenz, dann wird tatsächlich eine Kopie angelegt und dann auf dieser Kopie weitergearbeitet. Und wenn Sie große Typen haben, dann erfordert dieses Kopieren, dieses physikalische Kopieren, was der Rechner nicht anders macht als Sie auch, ne, jedes Element angucken und kopieren und an eine andere Stelle legen, einen ziemlichen Aufwand an Zeit. Ne? Und das merken Sie, wenn Sie mal einfach jetzt in irgendeiner Sprache große Arrays mal hin und her übergeben und fortfahren oder eine rekursive Prozedur schreiben, in der solche großen Arrays irgendwie manipuliert werden. Ne? Und bei der Rekursion wird ja jedes Mal noch eine Kopie angelegt, weil Sie mehrere Rekursionsebenen haben. Und dann merken Sie direkt im Rechner, dass er irgendwann Schwierigkeiten kriegt, vielleicht platzt sogar Ihr Speicher. Ja, deswegen diese weitere Parameterübergabe, die wir noch kennen, die man auch dann verwendet, wenn man diese Möglichkeit, die Call-by-Reference bietet, eigentlich gar nicht benötigt. Also Call-by-Value sorgt ja dafür, dass im Prinzip Operationen, die auf dieser Kopie stattfinden, nicht nach außen dringen. Ja, das ist der wesentliche Vorteil bei Call-by-Value. Na, Sie haben irgendwie eine saubere mathematische Darstellung. Na, erinnern Sie sich an dieses Leibniz-Kriterium, das hatten wir bei der funktionalen Programmierung jetzt hier in dem Abschnitt 1 kurz besprochen. Ne? Referenzielle Transparenz, das ist das Schlagwort. Ja, also Dinge, die Sie tun auf dieser Kopie, die dringen nicht nach draußen. Ne? Insbesondere ist das praktisch eine saubere Kapselung an der Stelle. Trotzdem haben wir eben dieses Problem hier mit den großen Arrays und dazu und zu einem anderen Zweck gibt es eben noch diese Parameterübergabe Call by Reference. Na, dadurch können Sie diesen Kopiervorgang einfach vermeiden, denn nun wird nichts anderes gemacht, als dass Sie die Originaldaten verwenden und in der Prozedur für den aktuellen Parameter keine Kopie mehr voranlegen, sondern nur noch einen Verweis. Ja, Sie merken sich also hier als aktueller Parameter ist dieses Objekt hier verwendet worden und ich kopiere jetzt nicht dieses ganze Objekt, sondern ich merke mir nur, das liegt ja irgendwo im Speicher, ich lege mir nur eine Referenz an, ja, praktisch sowas wie ein Aktenzeichen, ja, ein Verweis, ein Zeiger und dieser Zeiger, der heißt dann A. Und immer wenn die Maschine jetzt auf dieses A zugreift, dann sieht sie, ah, hier geht es ja nur um das Aktenzeichen, das ist nicht wirklich die Akte von der Person, ne? Sondern die Akte finde ich erst irgendwo, wenn ich ins Archiv gehe. Ja, und hier der Zugriff auf das A, das ist nicht wirklich das Objekt, mit dem ich arbeite, sondern ich folge sozusagen der Information, ich folge dem Aktenzeichen, dem Zeiger, dem Verweis und finde dann dort das Objekt. Und im realen Speicher können Sie sich dieses A als die Anfangsadresse vorstellen. Na, die Maschine entdeckt also, hier ist eine Adresse an der Stelle. Na, und jetzt schaue ich mal in meinem Speicher unter dieser Adresse nach und finde da das gesuchte Objekt. Ja, soweit eigentlich die Parameterübergabe. Also Sie sehen, ne, man ist mit Implementierungen eigentlich relativ einfach bedient. Die meisten Implementierungen ergeben sich relativ logisch und relativ einfach irgendwie durch Überlegung, wie man denn solche komplexen Vorgänge, komplexen Darstellungen einfach in so einen linearen, primitiven Speicher reindrückt. Schwieriger wird es, wenn man jetzt noch komplexere Datenstrukturen hat, zum Beispiel so ein Stack. Ne, der Stack oder auch Stapel, da unten sehen Sie eine Reihe von Synonymen, die alle da irgendwie auftauchen. Ne? Also solche Stacks sind Datenstrukturen, die also zu Hunderten im Rechner, wenn Sie den einschalten, zu Hunderten existieren. Ja, der Stack ist eine der wichtigsten Datenstrukturen und wir werden im Laufe der Vorlesung mehrmals solche Stacks verwenden und auch jetzt im Anschluss, vielleicht heute nicht, beim nächsten Mal in einem Beispiel. Was ist ein Stack? Ein Stack ist einfach vielleicht am besten dargestellt durch den Begriff Stapel. Ne, Sie stapeln etwas aufeinander und wenn Sie was stapeln sozusagen und wenn es hinreichend hoch ist, ne, dann wissen Sie schon, Sie kommen sozusagen an das untere gar nicht mehr dran. Ne, so ungefähr lege ich meine Post ab, ne, deswegen hat nur noch der eine Chance, der irgendwie relativ zum Schluss, irgendwie vor relativ kurzer Zeit einen Brief an mich geschickt hat. Ne, der hat irgendwie die Chance, bearbeitet zu werden, weil sozusagen die tieferen Schichten, die erreiche ich schon gar nicht mehr, ne, die bearbeite ich gar nicht mehr. Und irgendwann schmeiße ich sie meist weg, ne, weil alles, was ein halbes Jahr sozusagen da rumoxidiert ist und auch nicht angemahnt worden ist, weil dann kommt ja wieder die Mahnung oben drauf, dann ist die Chance relativ groß, dass ich mal wieder was tue. Dann schmeiße ich es auch weg, weil dann war es auch irgendwie unwichtig. Also ein Stapel ist eine Datenstruktur, die praktisch als Folge sequenziell organisiert ist. Ja, und die Operationen beziehen sich immer auf das oberste Element des Stapels. Das heißt, sie unterscheiden praktisch bei dem Stapel oben und unten oder oben und nicht oben. Ja, und sie greifen immer auf das oberste Element zu. Sie können da was draufpacken, den Stapel höher machen, na, oder sie können irgendwas wegnehmen und das bearbeiten, vergessen, löschen oder sonst was. Ja, also Zugänge immer oben, Abgänge immer unten. Und diese Operationen auf diesen Stapeln, die äußern sich eben auch in diesem Operationsumfang, diese Darstellung. Und diese Operationen, die haben feste Namen, deswegen stehen die da unten, da gibt es keine Synonyme. Ne? Also immer wenn man was auf den Stapel draufpackt, ne, dann sagt man da üblicherweise pushen für. Ja, und immer wenn sie was runternehmen, dann ist es eine Pop-Operation. Na, und die Top-Operation liefert Ihnen genau das oberste Element, aber Sie lassen es da. Ne? Da können Sie mal wieder nachgucken, ach, das ist der Brief vom Rektor, der liegt ganz zu oberst, aber machen tun Sie trotzdem nichts, Sie lassen es einfach da. Ja, und empty ist die Abfrage, ne? Also sozusagen, wenn ich jetzt wissen will, ist mein Stapel denn leer, dann frage ich empty. Pardon, wenn ich einen leeren Stapel machen will, wenn ich einmal mal einen leeren Stapel erzeugen will, ne? So wie bei mir, wenn er jetzt einen Meter hoch ist, ne, dann landet alles im Müll, dann mache ich eine Empty-Operation und wenn ich jetzt, bevor ich jetzt auf dem Stapel irgendwas tun will, schaue ich sicherheitshalber mal nach, ist da noch was drauf, ne? Dann habe ich die Abfrage, ist empty. Also Push, drauflegen eines Objekts, Pop, runternehmen eines Objekts, ohne anzugucken, ne? Löschen praktisch von oben, Top, oberstes Element nur angucken und sonst nichts machen, Empty, Stapel komplett klären, löschen. Und ist empty, nachgucken, ist mein Stapel denn noch leer? Und jetzt haben wir verschiedene Implementierungsmöglichkeiten für so ein Stack. Ja, vielleicht vorher noch die Anwendung von so einem Stack. Na gut, wenn Sie sich Ihr Büro angucken, na, dann sehen Sie praktisch natürliche Anwendungen von solchen Stacks. Und in Computern haben Sie im Prinzip die Stack-Anwendung genau an denselben Stellen, wo es um solche Verwaltungsaufgaben geht. Ne, immer wenn Ihr Computer Dinge, Prozesse oder Daten oder Benutzer oder was immer so ist, irgendwie verwaltet, dann benutzt er in der Regel einen Stack. Ne, dann packt er sozusagen die Informationen auf den Stack, ne, und kann sie dann da wieder runterholen, wenn sie zur Bearbeitung anstehen oder wenn er sie nicht mehr braucht oder wenn der Benutzer sich ausgeloggt hat, dann werden die irgendwie vom Stack entfernt. Und unser Beispiel, wo wir das mal verwenden wollen, ist, wir wollen Stacks verwenden zur Syntaxanalyse. Das heißt, dort ist ein typischer Anwendungsbereich, Syntaxanalyse, also die Analyse von eingegebenen Zeichenfolgen, daraufhin, ob sie syntaktisch korrekt sind, bezogen auf eine Grammatik oder auf irgendeine Darstellung, eine Definition oder nicht. Und jetzt hier geht es im Moment noch um die Implementierung von Stacks. Und die Frage ist, wie machen wir das? Und da haben wir im Prinzip zwei verschiedene Varianten. Na, wir können die Stacks sequenziell speichern. Na, wir haben also unsere Speicherzellen hier, na, und jedes Element vom Stack landet jetzt praktisch in einer oder in so einer Gruppe von Speicherzellen. Ja, da sind die alle, ist der Stack so dick gepackt. So, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, ne, so ist der Stack üblicherweise und dann wächst er oben und unten. Na, und jetzt lagern Sie meinetwegen in die Speicherzellen waagerecht. Ne, und dann wächst er halt hier rechts und links. Immer wenn Sie da Dinge drauf tun, runternehmen, ne, dann schwankt er hier hinten. Und hier haben Sie so eine feste Basis. Ne, das ist praktisch beim Stack Ihr Schreibtisch, Ihr Fußboden. Ja. So, oder Sie können so eine verkettete Speicherung verwenden. Na, dann würden Sie den Stack gar nicht so kompakt in den Speicher ablegen, sondern Sie legen die Objekte irgendwo verstreut, wo immer Platz ist. Ja, jetzt müssen Sie sich nur noch durch eine Kette merken. Na, also ich bin hier mein unterstes Objekt, ja, und irgendeine Kette, einen Zeiger, eine Referenz zeigt auf ein anderes Objekt und sagt, ah, du liegst über mir. Und von dem wieder ein Zeiger, du liegst über mir. Das sind die beiden Varianten, die Sie haben, und beide haben Vor- und Nachteile. Und man muss dann immer überlegen, wie realisiert man im konkreten Fall den Stack, oder wenn man jetzt so einen Compiler schreiben muss, also den Computer irgendwie anweisen muss, dafür sowas herzustellen, auch Programme zu übersetzen und dann so eine Wahl zu treffen, so zu speichern oder so zu speichern, da irgendwie eine geschickte Entscheidung zu treffen. Ja, hier ist ein Stack nochmal einfach sequenziell gespeichert. Na, jetzt habe ich mich sozusagen wieder daran orientiert, dass der Stack so übereinander liegt. Na, und wir haben also hier unseren Speicher. Und wenn wir eine bekannte Größe haben, also genau wissen, unser Speicher wird nicht, unser Stack wird nicht größer als irgendeine Größe Max, ja, dann können wir ja einfach ein Array nehmen. Ja, dann haben wir also so ein lineares Array. Na, und da haben wir die entsprechende Information top, ja, und dieses Array geht dann von 1 bis Max, ja, und die Top-Information ist jetzt praktisch eine Variable, die dann sagt, also wo ist im Moment mein Top-Element, und nicht mehr als Max-Elemente darf ich dann da reinschmeißen. So, und diese Implementierung ist relativ einfach, ne, da sagt man also, der Stack ist dann ein Rekord. Da ist dieses Top-Element zwischen 0 und Max. Und der Speicher wird jetzt dargestellt, indem ich praktisch ein Array bilde von 1 bis Max. Ne, und jedes Array-Element enthält ein Datentyp-Objekt, von diesem Grundtyp Data, was immer das sein mag. Ja, dann würde man also so praktisch diese Abbildung realisieren. Und die Operationen, die würden sich dann entsprechend darauf beziehen. Ja, also hier ist die Operation Push. Na, da macht man Folgendes. Wir gucken einfach nur nach, ist denn Top gleich Max? Ja, und wenn das der Fall ist, dann müssen wir einen Overflow melden, einen Überlauf. Ja, wir haben vorgesehen, dass in unseren Stack nur maximal Max-Elemente reingehen. Und wenn da einer mehr reinfüllen will, dann führt das zu einem Überlauf. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir offenbar noch Elemente reinpacken. Dann müssen wir nur Top um 1 erhöhen und diesen entsprechenden Speicherbereich von Top dann auf den einzufügenden Wert X setzen. Ja, und die Operation Pop, die sieht jetzt so aus, dass man sich einfach anschaut, ne, Pop-Operation kann ich nur durchführen, wenn mein Stack wenigstens ein Element enthält. Also frage ich vorher nach, ob mein Stack nicht leer ist. Ja, und wenn er leer ist, dann habe ich einen Unterlauf, Underflow. Ja, und wenn nicht, dann Pop löscht das oberste Element. Ja, und dann brauche ich also nur diesen Top-Zeiger um 1 vermindern und damit ist das oberste Element, es steht zwar noch da, aber ich habe keinen Zugriff mehr drauf. Die Datenstruktur hat nicht mehr gespeichert, dass da oben noch ein Element drauf ist. Die werden also nicht physikalisch richtig gelöscht, sondern der Top-Zeiger informiert mich, dass über dem Top-Zeiger alles frei ist. Ja, und dann brauchen Sie noch eine Initialisierung für den Stack. Da brauchen Sie also so eine Variable, s, ne? Und die Grundoperation ist eben empty von s. Ja, und empty sorgt dafür, dass der Top-Zeiger dann unten auf die 1 rutscht. Das ist, oder auf die 0 besser gesagt, ne? Top geht auf die 0. Das heißt, Sie haben kein einziges Element im Moment im Stack drin. Ja, jetzt kommt das angekündigte Beispiel zur Syntaxanalyse. Na, wie verwendet man also Stacks, um meinetwegen Klammerausdrücke zu analysieren? Da haben Sie eine Grammatik nochmal, BNF-Grammatik. Ne? Also wir wollen definieren eine Grammatik für alle korrekten Klammerausdrücke mit zwei verschiedenen Sorten von Klammern, runde und eckige. Also da unten haben Sie ein paar Klammerausdrücke, also alles, was als korrekt geklammert ist. Zwischen den Klammern steht jetzt nichts. Normalerweise haben Sie da ja Operanden und Operationen stehen. Ne? Da steht jetzt nichts, das interessiert uns nicht. Wir wollen einfach nur die korrekte Klammerung dann hier versuchen zu erkennen. Ja, und da unten sind so ein paar Klammerausdrücke, die sind alle korrekt geklammert. Ne? Saubere Öffnung, saubere Schließung. Und die Grammatik darüber beschreibt eben gerade diese korrekten Klammern. Und das Programm können Sie im Skript sehen. Ich habe hier nur mal die Arbeitsweise, ne, dass Sie sehen, wie das mit einem Stack geht. Der Stack wird jetzt dazu verwendet, irgendwo zu protokollieren, wie viele Klammern man auf hat und welche. Ja? Und Sie würden jetzt zum Beispiel starten mit so einem leeren Stack und hätten hier dieses Eingabewort. Na, und dann wäre die Situation so, dass praktisch der Zeiger, der Ihnen zeigt, welches Stück von dem Eingabewort Sie schon gelesen haben, ne, der steht jetzt irgendwie vor dem ersten Zeichen. So, und dann fangen Sie dieses erste Zeichen an zu lesen, ja, dort, und das ist jetzt eine öffnende Klammer. Und wie gesagt, das Programm protokolliert auf dem Stack öffnende Klammern. Und was machen Sie, wenn eine schließende Klammer kommt? Na, wenn eine schließende Klammer kommt, gucken Sie nach, ob die schließende Klammer derselbe Klammertyp ist wie die oberste geöffnete Klammer auf dem Stack. Dann muss also auf dem Stack, wenn Sie eine geschlossene Klammer eckig vorfinden, dann müssen Sie auf dem Stack eine offene Klammer eckig vorfinden. Sonst können Sie keinen korrekten Klammerausdruck mehr haben. Ja? So, und das wird tatsächlich über diesen Stack modelliert. Also jetzt wandert diese Klammer auf, dort auf den Stack drauf. Na, ich habe jetzt mal den Topzeiger weggelassen. Der Topzeiger, das sehen Sie praktisch hier, ist immer der oberste nicht leere Eintrag. So, jetzt geht der Zeiger ein weiter. Da haben wir wieder eine Klammer auf. So, selbe Operation. Die Klammer auf wandert oben auf den Stack. So, jetzt geht's weiter. Klammer zu. So, und jetzt kommt die erste Operation, die entscheidend ist, ne, mit geschlossenen Klammern. Müssen Sie einen Test durchführen, ist die Art der geschlossenen Klammer, rund oder eckig, identisch mit dem Top-Element auf dem Stack. Das ist hier der Fall. Das heißt, dann können Sie davon ausgehen, dass bis zu diesem Zeitpunkt Sie noch die Möglichkeit haben, einen korrekten Klammerausdruck zu erstellen. Ja, es ist noch kein Fehler. Diese öffnende Klammer, die auf dem Stack sich befand, ist durch die geschlossene Klammer, die gleichfalls rund war, aufgehoben worden. Ja, und jetzt geht's weiter, der Zeiger wandert weiter. Na, jetzt packen Sie die eckige Klammer auf den Stack. Zeiger wandert weiter, die eckige Klammer hier, finden Sie vor, die eckige Klammer verschwindet. Na, sie war eckig und Sie fanden eine eckige auf dem Stack vor und deswegen können Sie die beiden matchen, ist der Ausdruck. Na, Sie können die beiden gegeneinander aufheben, ne? Annullieren oder wie immer Sie das sagen. Matchen sagt man im Englischen, ne? So, und dann kommt die runde Klammer und die runde Klammer wird gegen die runde Klammer gematcht und damit ist sozusagen der Durchlauf abgeschlossen. Ja, was wäre jetzt eine Fehlersituation? Eine Fehlersituation wäre gewesen, Sie hätten eine schließende Klammer vorgefunden, eines anderen Typs, wie die entsprechende öffnende Klammer auf dem Stack. Also rund gegen eckig hätte eine Fehlermeldung gegeben oder eckig gegen rund. Na, was wären noch Fehler gewesen? Wir haben jetzt den gesamten Klammerausdruck abgearbeitet, aber wir hätten auf dem Stack noch eine öffnende Klammer vorgefunden. Auf dem Stack befinden sich immer nur öffnende Klammern, ne? Haben wir gesehen. Wenn da jetzt noch eine geöffnete gewesen wäre, dann muss es offenbar so sein, dass da irgendwo mehr Klammern aufgemacht wurden als geschlossen. Ja, das wäre eine weitere Fehlermeldung. So, eine dritte Fehlermeldung, die noch auftreten kann, ist, na, Ihr Stack ist plötzlich leer, aber Sie finden auf der Eingabe noch eine schließende Klammer. Na, jetzt würden Sie normal auf dem Stack eine öffnende Klammer gleichen Typs erwarten, ne, um die beiden zu matchen. Ja, und jetzt haben Sie aber nur die geschließende Klammer. Das heißt, es hat eine Fehlermeldung, also es ist eine Fehlermeldung erforderlich, weil mehr Klammern geschlossen werden mit der aktuellen Klammer gerade, als wie jemals geöffnet worden sind. Ja? Und das können Sie also praktisch mit Syntaxanalyse alles checken. Dieser Stack wird also nicht nur für solche Klammerausdrücke verwendet, sondern die Maschine braucht für alle möglichen Übersetzungsvorgänge von Programmiersprachen, ne, diese Stack-Struktur. Denn Sie müssen sich auch immer vorstellen, Sie haben gerade bei Programmiersprachen fast nur Klammersysteme. Ja, Sie haben Begin und End und geschweifte Klammer Java, ne, geschweifte Klammer auf und zu oder bei C, ne, oder Sie haben irgendwie Semikolons und Sie haben, weiß ich nicht, Procedure und End Procedure und While und End und Do und Begin und If und Else und ne, überall haben Sie immer diese Klammerstruktur, ne, da kommt irgendwie was, das ist interpretierbar wie eine Klammer auf und wenn das nicht durch ein Else meinetwegen abgeschlossen wird oder durch ein End oder durch ein Semikolon, ne, dann fehlt Ihnen da die schließende Klammer. Na, und damit sehen Sie, dass praktisch der gesamte Übersetzungsvorgang von Programmiersprachen ist ganz inhärent mit Klammerschreibweisen verbunden. Und deswegen sind eben Stacks die zentrale Datenstruktur bei der Syntaxanalyse von Programmiersprachen oder überhaupt bei Syntaxanalysen, ne?